Meine Damen und Herren, Horst Eifler, Ruprecht Kurzhock und Harro Zimmer melden sich wieder mit der Berichterstattung vom amerikanischen Mondflug Apollo 14.
Meine Damen und Herren, die letzten Meldungen per Fernschreiber eingetroffen. Die Schwierigkeiten, von denen schon in den Nachrichten berichtet wurde, sind nicht beseitigt. Zu den Schwierigkeiten gehört, dass ein Computer sozusagen übergeschnappt ist. Ich will das einmal hier wörtlich vortragen, wie es in dem Fernschreiben ausgedrückt wird. Zu den Schwierigkeiten des Computers an Bord der Mondfähre teilte das Kontrollzentrum von Houston mit. Es handele sich um das Leitsystem der Mondfähre, das seltsame elektrische Signale sende, die im Augenblick der Landung das automatische Landesystem ausschalten könnten. Nun, das ist also alles ziemlich unklar. Man merkt, dass auch die Journalisten rätseln, um was es sich handeln könnte. Ein Computer an Bord der Mondfähre, das werden Sie verstehen, ist unbedingt nötig, denn kein Mensch kann so schnell schalten und reagieren, wie es beim Anflug auf den Mond nötig wäre. Aber auch dieser Computer kann natürlich unter Überlastung leiden, auch er kann Denkfehler begehen. Er hat also ein Warnsignal gesendet und damit musste man nun erst einmal kontrollieren, wodurch entsteht dieses Warnsignal in diesem Anflugaugenblick. Und man nimmt an, es handelt sich um die Verschmutzung eines Schalters. Und nun könnte man also diesen Schalter sozusagen vom Computer isolieren und ihn dadurch davon abbringen, dieses Warnsignal zu senden, ihn sozusagen entlasten von der Störstelle und dann würde er wieder einwandfrei funktionieren.
In ungefähr 3,5 Minuten, sagt eben Rep Turner von der Stimme Amerikas in Houston, soll die Zündung zur Landung auf dem Mond erfolgen. Hier ist also im Augenblick nicht festzustellen, ob nun tatsächlich Go oder No-Go, Erlaubnis oder Verbot von Seiten der Flugleitung gegeben wurde.
Ich würde aber diesen Befund positiv eher ausdeuten, wenn man es so kategorisch sagt, dass also 10.05 Uhr die Zündung für den gesteuerten Abstieg stattfinden soll. Vielleicht 2, 3 Sätze zu dem, was also heute im Verlauf der Nacht und des Morgens passiert ist. Zunächst einmal die Schwierigkeiten mit der Batterie Nummer 5 und Nummer 6. Diese Schwierigkeiten sind ausgeräumt. Eine kleine Monozelle in dem komplexen System leidet an Spannungslosigkeit, die hat das Unternehmen nicht gefährdet. Heute früh wurde das Go für die Mondlandung endgültig gegeben. 5.50 Uhr hatten wir die Abtrennung beider Fahrzeuge, eine reibungslose Abtrennung, übrigens weit besser, als man es erwartet hatte. Beide Fahrzeuge fotografierten gewissermaßen einander, beobachteten sich gegenseitig auf eventuelle mechanische Beschädigungen und dann nach 7 Uhr steuerte Stuart Rosa die Kitty Hawk, und an diese Namen werden wir uns jetzt gewöhnen müssen, Kitty Hawk und Antares, die Kitty Hawk in die Wartebahn, während die Antares gewissermaßen allein ihre Vorbereitungen für den Landeanflug getroffen hat. Wir erwarten ja unter Umständen ein Fernsehbild vom Landeanflug, aber absolut sicher sind wir uns zu dieser Minute nicht, denn zum Beispiel auch heute Nacht hat man eine vorgesehene Fernsehübertragung abgesagt. Ruprecht Kurzhock, vielleicht haben Sie irgendetwas von der Stimme Amerikas von Houston aufschnappen können. War das Wort von einer bevorstehenden Fernsehübertragung?
Das habe ich im Augenblick nicht hören können. Hier unterhielt man sich über die Navigationssysteme. Die beiden, also das eine für den Anflug, das andere für einen plötzlichen Abbruch des Manövers. Die Redundanz in der Kapsel ist ja außerordentlich ausgebaut. Das heißt, es gibt also Doppelsysteme für alle Situationen. Man kann auch mühelos von einem System auf das andere hinüberschalten. Aber im Augenblick scheint man auch in Houston noch nicht genau zu wissen, wie die endgültige Entscheidung ausfallen
wird. Ich finde es noch sehr interessant, dass man in dem Augenblick dieser Panne des Computers sofort das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, also eine der berühmtesten technischen Universitäten Amerikas, alarmiert hat, die nämlich das Navigationssystem hergestellt hat. Und dort arbeiten nun umgehend sozusagen im Alarmbereitschaft die Ingenieure eine Sperre aus, um eventuelle Störungen wegzuhalten von dem Computer und ihn wenigstens teilweise wieder funktionsfähig zu machen.
Noch fliegen der Austausch von Daten zwischen der Kapsel und dem Kontrollzentrum hin und her. Hier war eben die Stimme von Ed Mitchell wieder zu hören. Knapp 3 Minuten sind es noch bis zur Zündung des Abstiegstriebwerks, also der Landestufe.
Es ist erstaunlich, mit welcher Routine diese drei Weltraumneulinge dieses schwere Metier beherrschen. Sie waren ja fast das schweigsamste Team, haben alles unterboten, was bisher auf diesem Sektor zu hören war. Kühl, geschäftsmäßig verrichten sie ihre Arbeit. Und ich glaube, bis jetzt kann man die NASA zu dieser Mannschaft nur beglückwünschen.
Das wohl auf jeden Fall, ja.
Nur noch wenige Sekunden bis zur Zündung.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt müsste die Zündung erfolgen, die die Mondfähre hinunterbringt zur Mondoberfläche.
Man hört, das ist ein normaler Brennvorgang, eine normale Zündung, also der gesteuerte Abstieg hat also tatsächlich begonnen.
Sollte dieser Computer, der nun also automatisch die Landung doch überwachen sollte, wirklich noch aussetzen, dann ist ja doch immer noch Handsteuerung möglich.
Zweifellos, und man weiß auch gar nicht hier aus den Meldungen so genau, welches entscheidende Computersystem entscheidend war, wo es dieses Störsignal, ja, was er mitentwickelt hat.
Ich glaube, wir sollten das nochmal kurz erklären. Es handelt sich also hier um einen Triebwerksgesteuerten Abstieg, Power Descent, wie man das nennt. Das heißt also, es schwebt nicht einfach die Mondlandefähre ohne irgendwelche technischen Hilfen zur Erde nieder. Der Rückkehr zum Beispiel der Astronauten zur Erde, das ist ein Abstieg ohne Triebwerkssteuerung, denn da kommt eben nur die Kapsel runter. Hier aber handelt es sich nun um ein sorgfältiges Motorenmanöver. Die Mondlandefähre geht zunächst in einem Winkel von bei 90 Grad, 95, 96 sind es genau, das heißt, sie fliegt fast vertikal zur Mondoberfläche und wird diese Bewegung für etwa 5 Minuten einhalten. Dann wird der Winkel plötzlich von ungefähr 96 auf etwas über 60 gekippt.
Noch genau 10 Minuten bis zur Mondlandung, bis zum Touchdown, wenn wir einmal die laufende Uhr
Man hört hier die Stimmen aus der Mondfähre. Es werden die Checklisten, die Daten abgelesen, die jetzt für die Bodenkontrollstation wichtig sind. Und man hört zum Beispiel auch, dass immer wieder heißt, das Radarsystem, das Landeradarsystem ist großartig funktioniert. Und das ist ja sehr wichtig für die Einschätzung der Entfernung von der Mondoberfläche, denn die Augenorientierung auf diesem unbekannten Planeten, um es einmal so auszudrücken, ist natürlich sehr fehlerhaft unter Umständen. Schatten und Licht sind anders verteilt, die Größenordnungen sind anders, man nähert sich einer völlig unbekannten Oberfläche und das Radar muss also helfen, die Entfernung zu schätzen. Ist sehr wichtig bei diesem
Vorgang. Ich darf eine Bemerkung von Ruprecht Kurzrock aufgreifen. Er sprach von gesteuertem Motorenflug. Das trifft hier sehr genau zu, denn das Triebwerk der Abstiegseinheit ist ein mit variablem Schub. Man kann gewissermaßen Gas geben und drosseln in weitem Rahmen. Es ist das einzige Triebwerk, das tatsächlich motorähnliche Funktionen aufweist.
Und sehr eigenartig ist, dass bei diesem Anflug jetzt dieses Heuschreckenähnliche Gefährt doch liegt, dass die Astronauten darin liegend parallel zur Mondoberfläche, dass sie sie noch gar nicht sehen, sondern hinaufschauen in den Himmel.
Genau.
Dass sie also sozusagen jetzt im Blindflug ja noch arbeiten, bis sie es dann ganz zuletzt aufrichten, dass die vier Beine nach unten zeigen und dann erst fangen sie selber an, ja überhaupt etwas zu sehen.
Vielleicht sollten wir etwas rasch sagen, mal zur Erklärung des Fernsehbildes. Bis jetzt ist es also noch nicht möglich, den Landevorgang wirklich live mit der Kamera zu sehen. Was das Fernsehbild hier zeigt, sind Anflugsaufnahmen vom Mond von früheren Apollo-Unternehmungen und dazu eine Grafik.
Ja.
Es wird sicherlich eines Tages möglich sein, Harro Zimmer, den Anflug direkt zu filmen. Aber ich glaube, das bildet im Augenblick auch noch Schwierigkeiten wegen der Austrittsgase aus der Brennkammer.
Ja. Vor allen Dingen ist es interessant, wie gut in diesem Fall die Konversation der Astronauten mit der Bodenstation und umgekehrt zu verstehen ist. Heute früh war es etwas schwieriger, weil die Raumschiffe rotierten, weil man noch nicht die große Antenne eingeschaltet hat. Aber jetzt hat man wirklich den Eindruck, in unmittelbarer Nähe dabei zu sein. Und wenn wir wieder auf die Uhr schauen, sind es noch rund 7 Minuten 45 Sekunden bis zum Touchdown.
Wir müssen vielleicht kurz einmal zurückblicken zu Apollo 11. Ich glaube, den wenigsten ist damals aufgefallen, konnte auffallen in der erregenden Situation der Landung, der ersten Landung auf dem Mond, dass auch dort der Computer kurz vor dem Aufsetzen Notsignale abgab, die durch Überlastung entstanden und eine der schlimmsten und schwierigsten Situationen für die Astronauten und für die Leute in der Bodenkontrollstation entstanden, nämlich nun zu entscheiden, soll man zurückstarten oder soll man doch landen, denn Armstrong, der Pilot der Fähre, sagte ganz klar, ich sehe doch den Boden, alles ist in Ordnung. Und Christopher Kraft unten rief, go, go, go. Und man hat sich dann zuletzt sozusagen doch völlig auf den Menschen verlassen und das Signal des Computers ignoriert. Und nur so ist die erste Mondlandung überhaupt zustande gekommen.
Etwas, was natürlich im Voraus noch nicht genau zu kalkulieren ist. Wenige Sekunden vor dem Aufsetzen wirbelt meistens eine doch recht mächtige Staubfahne auf. Bei Apollo 11 war es noch nicht so sehr gravierend. Wenn wir an den Film von Apollo 12 denken, wissen wir, dass sie also geradezu in einer Staublawine eingehüllt waren bei der Landung. Wie es in diesem Fall werden wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht recht zu übersehen. Es ist ja ein sehr raues Gelände. Es kann durchaus sein, dass wenig Staub ist, aber etwas Aktuelles.
Noch 6 Minuten bis zum Zeitpunkt des Aufsetzens. Immer noch ist erstaunlicherweise die Kapsel 15.000 Meter hoch.
Ja, man macht es also wahrscheinlich doch sehr langsam.
Das heißt, es wird eine ganz flache Anflugskurve.
Ja, ich bin vorhin gefragt worden, hier aus dem Kreis, warum man eigentlich auf 17 Kilometer heruntergegangen ist zum Entkoppeln. Einmal, um zusätzlich natürlich Zeitreserven zu gewinnen, aber um auch später mehr Nutzlast mit der Mondlandefähre mitbefördern zu können. Man muss nämlich rechnen, dass die späteren Mondfähren etwa 500 Kilogramm zusätzlich transportieren müssen, den Mondjeep, den Rover. Und das kann nur dadurch herausgeholt werden, dass gewissermaßen das leistungsfähige Mutterschiff die Fähre so nahe wie möglich an den Mond heranbringt.
Ja, und außerdem, Entschuldigung?
Ja, ich wollte nur sagen, hier hören wir gerade wieder die Stimme von Ed Mitchell, der jetzt Daten durchgibt.
40%. And in about a minute from now, we can see that happen. Yes, that's a good number. The later that comes, the better off you are. It means the more fuel you'll have when you get down.
Das erinnert uns auch daran, dass ja die Oberfläche, auf der man heute landen wird, unter Umständen ganz anders aussieht als die der vorhergehenden Landungen, dass sie komplizierter sein kann. Apollo 11 hatte schon Schwierigkeiten, den Fußballplatz, wie man das dann nannte, zu finden, jenen Platz, auf dem es einigermaßen gerölllos war, sodass man mühelos aufsetzen konnte. Aber jetzt landet man in einem Hügelgelände und dieses Hügelgelände kann unter Umständen noch mehr derartige Oberflächentücken enthalten.
Oh ja. Die Astronauten haben ein paar Sekunden mehr Zeit diesmal zur Orientierung,
ja,
oder?
Ja, größenordnungsmäßig 14 Sekunden hat man ihnen also zusätzlich zugebilligt. Einer der Astronauten, und ich nehme an, es wird in diesem Fall Shepard sein, weil wir Mitchell sehr intensiv an der Technik hören, wird sehr sorgfältig die Landmarken studieren, die man ihnen eingeprägt hat.
Genau in diesem Augenblick jetzt sind die Astronauten über dem Mondäquator. Wir können den Mond hier bei uns natürlich nicht sehen. Wir haben längst hellen Tag. Aber in Houston ist es jetzt gegen 3 Uhr morgens, kurz nach 3, 12 Minuten nach 3 genau. Und dort kann man den Mond also sehr schön sehen. Und die Landestelle ist ja kurz unterhalb des Äquators und etwas links von der Mondmitte.
Der Fernsehtrick zeigt gerade gewissermaßen einen Blick durch das Fenster mit der graduierten Skala und man sieht, so würden es die Astronauten zu diesem Zeitpunkt sehen, dass langsam der Mond durch ihr Fenster in das Blickfeld gerät. Das heißt, jetzt langsam müsste die Kapsel sich aufrichten, wo vielleicht kurz vor kann man es aus der Grafik entsehen, welche Neigung in etwa jetzt die Kapsel haben könnte.
Ja, sie müsste jetzt bei ungefähr 66 Grad liegen. Sie ist jetzt schon an diesem Punkt angekommen, wo sie sich langsam mit den Landebeinen nach unten dreht.
Ja, ja. Aber noch werden die Astronauten nur den Mondhorizont sehen, diesen merkwürdig zerrissenen und zackigen Horizont, der ja anders ist als der Erdhorizont, nicht glatt, und sondern zerrissen. Und dann erst wird ja das Gebiet für sie auftauchen, auf dem sie landen sollen.
Ja. Wir hatten ja beim ersten Anflug eigenartige Begriffe wie High Gate und Low Gate kennengelernt, die einzelnen Anflugschneisen, die einzelnen Phasen. Ich glaube, jetzt muss man gewissermaßen schon fast auf das Low Gate zusteuern, wenn ich die Dinge richtig sehe. Jetzt kommt man doch relativ nahe an den Mond heran. Es sind nur noch rund 3 Minuten bis zum Touchdown. Ich würde sagen, die Fernsehsimulation, um einmal hier ein lobendes Wort auszusprechen, ist gelungen. Diese Darstellung, die Computergrafik und das simulierte Aufrichten.
Eben wird bestätigt, dass die Mondfähre sich ständig permanent horizontaler stellt, dass also immer mehr sich der Winkel horizontal zum Mondboden selbst verhält. Auf den die Landebeine dann aufsetzen werden.
Ja, wir sollten vielleicht kurz...
Highgate wurde eben gemeldet, also dieser letzte Moment, 57 Grad ist der Winkel jetzt.
Und wir sollten kurz erwähnen, dass wir hier, wenn wir sagen, wir hören, dann immer die Übertragung, die Direktübertragung aus Houston auf den Kopfhörern haben.
Höhe 2.000 bis 3.000 Meter.
Und dass wir gleichzeitig natürlich den Fernsehschirm beobachten.
Oh ja, das ist, glaube ich, sogar immer sehr sinnvoll, beides zu korrelieren. Go for Landing ist eben gekommen, wenn ich es recht hörte. Also das heißt, ja, die letzte Hürde ist gewissermaßen übersprungen und die NASA hat den Landeanflug freigegeben.
Das heißt also, bis zu diesem Zeitpunkt hätten sie noch wieder sich abstoßen können, gewissermaßen hätten wieder aufsteigen und auf eine andere Umlaufbahn gehen können. Okay.
2 Minuten jetzt nur noch.
In dieser Phase müssen die Astronauten natürlich gesprächiger als zuvor sein. Die Gedanken fliegen gewissermaßen von einem zum anderen.
Vielleicht hören wir einen Moment mal hinein.
Sie sind gerade über dem Konuskrater in diesem Augenblick, in den Sie nachher hineinmarschieren werden.
Und wir hörten deutlich die Stimme des Piloten, wie er sagte, wir sind über dem Konuskrater, so deutlich, wie man es in einem Ferngespräch eigentlich hören würde.
Das ist eine erstaunlich gute Funkverbindung. 550 Fuß, wenn ich es richtig...
550 Fuß, das wären also
150,
ungefähr
160
Meter,
ganz grob in der Größenordnung. Nur noch weniger als eine Minute bis zum Aufsetzen. Nun ist die große Frage, was sehen die Astronauten beim Anflug? Müssen sie jetzt nun seitlich ausweichen?
Sie sagten vorhin 14 Sekunden mehr Zeit. Vielleicht können die Hörer mal probieren, was sie in 14 Sekunden erkennen und orten und wie sie sich da orientieren können. Das ist eine wahnsinnig kurze Zeit.
Alles sieht jedenfalls großartig aus. Alle Systeme funktionieren einwandfrei.
Aus dieser Höhe könnte nach den bisherigen Erfahrungen bereits das erste Staubaufwirbeln eintreten.
Nach dem Fahrplan nur noch 15 Sekunden.
50 Meter. Fuß jetzt. 50 Fuß, wurde gesagt. Also etwa 16 Meter.
Pardon, ja. Er ist sehr nah am vorausberechneten Aufsetzort.
Wir müssen diesen Augenblick vielleicht zuhören jetzt. Ein sehr guter Landeplatz, hieß es eben. Shepard hat das gesagt. Nur noch 30 Meter über dem Mondboden.
Immer wieder Steuerkommandos und Zahlen.
Die Computergrafik hat gewissermaßen ihren Landepunkt bereits überschritten.
Ja, der Fahrplan ist bereits beendet sozusagen.
3 Meter. Und Stopp wurde eben gesagt. Sie sind auf dem Boden, Sie sind auf der Oberfläche, hieß es eben, Sie sind gelandet. Die Mondfähre steht auf dem Mond, Apollo 14 ist angekommen.
Der 5. und der 6. Mensch sind auf dem Mond angekommen. Und man hörte sogar hier in der Übertragung aus Houston ein paar Jubelschreie im Hintergrund, obwohl sicherlich die Reporterkabinen abgedichtet sind.
Eine ausgezeichnete Landung wurde eben noch einmal vom Flugkontrollzentrum bestätigt. Fahrplanmäßig kann man sagen.
There you go. Switch is being thrown open. That's Ed Mitchell going through a checklist.
Apollo 14 is on the lunar surface. Apollo 14 ist auf dem Boden des Mondes gelandet. Und glücklicherweise, das muss man gleich hinzufügen, scheint der Boden nicht so schlimm gewesen zu sein, wie man befürchten musste, wie wir auch gesagt hatten. Auch die Orientierung ganz kurz über dem Boden scheint ausgezeichnet gelungen zu sein.
Und wir hören die im Grunde völlig unbelasteten Stimmen von Shepard und von Mitchell. Es ist erstaunlich, man fühlt aus diesen Stimmen überhaupt keine Anspannung. Man hat das Gefühl, sie seien irgendwo auf einem normalen Flughafen gelandet. Genau. So klar, ruhig und deutlich kommen ihre Auskünfte aus der Kapsel.
Bisher haben jedenfalls diese Astronauten sämtlichen Skeptikern das Wasser abgegraben. Und ich meine, es ist also wirklich gut, dass sie eine solche Punktlandung hingelegt haben. Ich glaube, ohne Zahlen nennen zu können, kann man sagen, dass es eine solche war. Denn man hörte ja, sie kannten diese Gegend im Detail wie ihre Westentasche.
Ja.
Jede Einzelheit konnten sie identifizieren von oben. Und immer wieder wurde gesagt, ein guter Landeplatz, ein vorzüglicher Landeplatz.
Aber da merkt man natürlich nun auch, wie wichtig zum Beispiel die automatischen Sonden waren, die das Mondgelände so gründlich fotografiert haben, Streifen für Streifen, oder auch die Aufnahmen, die dann die Kapseln von Apollo 11 und Apollo 12 während ihrer Wartezeit im Mondorbit gemacht haben. Denn da kann man nun eben doch schon sehr genaue fotografische Mondkarten anlegen und die Astronauten genau vorbereiten auf die Markierungspunkte, die vorhin erwähnt wurden.
Ja, hier läuft natürlich jetzt das Checking, das Prüfen der Systeme und Subsysteme sofort in der nunmehr eingetretenen Landesituation, und sicherlich wird mit aller gebotenen NASA-Korrektheit auch verglichen, um wie viel Minuten oder Minutenbruchteile sich die Sache doch verspätet hat, denn ganz genau 10.16 Uhr war es ja nicht. Nach unserem ganz genauen Zuhören des Originaltons aus Houston muss es etwas später, anderthalb, vielleicht 2 Minuten später gewesen sein.
Ja, wir haben es an der Fernsehuhr gesehen.
Wir haben es an der Fernsehuhr gesehen.
Genau. Das konnte man beobachten.
Aber jedenfalls sind das ja nun wirklich sehr geringe und kleine Differenzen.
Sicher. Und ich meine, das kommt ja eigentlich nur der Präzision zugrunde. Aber ich darf vielleicht ein Wort aufgreifen vom dritten Mann im Orbit, der jetzt dort oben herum fliegt, Stuart Rosa. Von der genauen Aufnahme der Landeplätze sprachen wir. Und Rosa hat ja diesmal in der Kitty Hawk eine besonders hochauflösende Kamera, um völlig neue Landegebiete für die Plätze 15, 16, 17 für diese Missionen aufzunehmen, mit einer höheren Auflösung als bisher bekannt geworden ist. Der dritte Mann ist in keinem Fall zu vergessen. Er vollführt eine äußerst wichtige Funktion. Er ist nicht nur passiv, sondern er ist ein aktiver Mondforscher im wahrsten Sinne des Wortes.
18 Minuten nach der vollen Stunde, wurde eben gesagt, gilt im Augenblick dort als Landezeit, aber wir wollen mit der Endgültigkeit solcher Datierungen vorsichtig sein. Interessant ist, dass in den Gesprächen zwischen den Astronauten und dem Flugkontrollzentrum im Augenblick noch nicht die Gegend beschrieben wird, sondern es werden nach wie vor zunächst Daten durchgegeben.
Ja, Astronauten sichern sich sozusagen erstmal ihr Haus, ihre Station auf dem Mond, was ihr gutes Recht ist. Sie sind so lange dort, sie werden noch genug Zeit haben, alles zu beobachten. Und das spricht wieder für die kühle Haltung, mit der Menschen hier auf dem Mond gelandet sind, nämlich an das Praktische, das Nächstliegende wird gedacht. Selbst wenn der Eindruck überwältigend sein mag für uns und für viele andere, auch für die Astronauten, so werden sie sich doch immer an das halten, was im Augenblick notwendig ist. Und das ist ein sehr interessantes menschliches Verhalten.
Kontrollzentrum hat bestätigt, es war eine Pinpoint-Landing, also das heißt eine Landung genau auf der geografisch vorgesehenen oder lunologisch vorgesehenen Stelle.
Und das ist ja nun wieder wichtig nachher für die große Traverse, den großen Spaziergang, den sie unternehmen sollen, zum Konuskrater, dem Krater, den man sich ausgesucht hat, weil er xenologisch so besonders interessant sein wird, weil er besonders interessante Steine wahrscheinlich bergen wird und seinen Aufbau zu studieren besonders interessant sein wird. Und da konnte man natürlich nicht allzu weit von entfernt sein, denn selbst wenn die Astronauten einen Handkarren dabei haben, sie müssen zu Fuß gehen und sie werden sicherlich genau das gehen müssen, was man ihnen zumuten kann, was man also kalkuliert hat. Die Entfernung vom Krater zu ihrem Landepunkt stimmt.
Darf ich vielleicht eine Bemerkung von Ihnen aufgreifen, Horst Eifler? Es wurde ja gesprochen von den Astronauten, von ihrem menschlichen Verhalten. Das hat sich auch hier geäußert, als sie zum ersten Mal den Mond aus der Nähe sahen. Mitchell sagte, er hätte noch nie in seinem Leben ein so trostloses Stück Landschaft und Erde gesehen. Und auch sagte er, als hinter Mond verschwanden, bevor wir hier in die Hölle fahren, habt ihr noch uns irgendetwas aufzutragen. Also selbst diese kühlen Leute, die den Mond aus tausenden von Bildern und Filmen kennen, waren von der Fremdartigkeit dieser Landschaft beeindruckt. Hier wird auf dem Fernsehschirm gerade ein Fernsehbild des Mondes mithilfe eines Teleskops vorgeführt. Man sieht übrigens dabei die typische Luftunruhe. Man demonstriert hier gerade Größenvergleiche auf der Mondoberfläche.
Wenn ich das eben recht verstanden habe, macht man sich trotz dieser erfolgreichen Landung im Augenblick im Kontrollzentrum in Houston immer noch ein bisschen Sorge, was eigentlich mit diesem Computer vorhin los war.
Ja.
Denn es werden jetzt gerade wieder die Guidance Systems, also die Navigationssysteme, durchgecheckt.
Ja. Es ist aber noch interessant zu vermerken, wirklich, wie Sie es sagten, wie ruhig und wie geschäftsmäßig fast diese Gespräche über die Bühne gehen, nicht mehr in der Hektik von früher. Wir werden später sicherlich noch einmal die Pulszahlen der Astronauten bei der Landung zu hören bekommen und ich möchte meinen, dass diese Astronauten sicherlich mit den niedrigsten Werten bei den bisherigen Mondlandungen aufzuweisen haben.
Ed Mitchell hat den Mitarbeitern im Flugkontrollzentrum seinen Dank und seine Anerkennung ausgesprochen für ihre ausgezeichnete Mitarbeit. Immer wieder ist das ja wichtig, dieses ganz dichte Zusammenspiel zwischen Flugkontrollzentrum, Raumschiff und Mondfähre. Man kann sich, wenn man will, das Ganze als einen Organismus vorstellen, dessen äußerstes Wirkungsende sozusagen die Mondfähre ist, was die Leistung der Astronauten nicht schmälern soll, aber was immer wieder darauf hinweist, dass sie nichts tun können ohne die großen Computer in der Zentrale.
Ich würde meinen, und auch hier ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es ja bei der Startmannschaft und Kontrollmannschaft in Houston dieses Mal die zweite oder dritte Garnitur gewesen ist. Das ist in keiner Weise abwertend zu verstehen. Die Leute, die noch den Flug von Apollo 11 dirigierten, sind entweder in hohe Schlüsselpositionen aufgerückt oder nicht mehr bei der NASA. Hier ist gewissermaßen das Fußvolk am Werk, das nun aber zeigen wollte, dass es das genauso gut kann wie die, die den ersten Flug steuerten.
Ja, und vielleicht sollte man auch sagen, dass manche vielleicht ja doch auch gesagt haben, hier fahren jetzt völlig unerfahrene Leute zum Mond, nicht wahr? Es gibt ja da auch manche Ehrgeiz, der sich entwickelt unter der Astronautenmannschaft. Jeder möchte ja diesen großen Flug einmal machen. Und Shepard ist von vielen skeptisch bemerkt worden anfangs. Na, da habt ihr jetzt also die ausgewählt, die noch überhaupt keine Erfahrung hatten und so weiter. Und einen doch Big Old Man sozusagen.
Ich glaube aber, Horst Eifler, wissen Sie, die Raumfahrtärzte erscheinen mir unbestechlich zu sein. Und wer vor ihnen nicht standhält, kann noch ein solch gutes Renommee haben, meine ich. Und deshalb werden sie nicht ohne Grund Herrn Shepard die Flugqualifikation zugesprochen haben.
Außerordentlich still sind die Astronauten. Das wird auch jetzt wieder im Flugkontrollzentrum vermerkt. Man hat Antennenverbindung, inzwischen die Antenna-Line klappt, jetzt wurde gesagt. Haro Zimmer, um welche handelt es sich?
Es handelt sich noch um die Antenne, die an der Mondfähre selbst befestigt ist, die gewissermaßen durch ein Steuerungssystem auf die Erde ausgerichtet wird.
Genau, kann. Dieser Spiegel, der immer neu eingestellt werden musste bei den Mondumrundungen. Ja, später werden sie dann die S-Band-Antenne aufstellen, das ist also eine VHF-Antenne, die andere ist eine UHF-Antenne für die direkte Sichtverbindung mit der Erde, aber später werden sie dann mit der S-Band-Antenne auf dem Mond selber arbeiten.
Ja, wir werden hier unsere Berichterstattung jetzt bald beenden und wir sollten es vielleicht tun, indem wir nochmal vorausschauen, was nun, wenn sich herausstellt, dass alles in Ordnung ist an Bord der Fähre und dass die Kommunikation klappt, was sich dann ereignen wird heute und wie wir in unserer Berichterstattung fortfahren werden.
Genau, lassen Sie mich erst ein paar Zeiten nennen, damit wir überhaupt einen Hintergrund über das haben, was vor sich geht. Um 11.53 Uhr soll zunächst Rusa im Mutterschiff, der ja weiterhin den Mond umkreist, essen. Um 11.28 Uhr werden Shepard und Mitchell die lunare Landschaft beschreiben. Später werden sie ebenfalls essen und gegen 12:30 einen Statusbericht ans Kontrollzentrum geben. Nach 13 Uhr werden sie ihre Raumanzüge anziehen und nach 14:30 Uhr nachmittags, nach 14.30 Uhr, beginnt dann die Entlüftung, die Dekompression der Kapsel. Meine Damen und Herren, wir werden natürlich weiter für Sie hier am Kopfhörer bleiben, wenn wir auch zunächst unsere Berichterstattung schließen werden.
Im Augenblick ist zunächst mal für 2 Stunden ein Go da, das heißt ein 2-Stunden-Aufenthalt ist gesichert und während dieser 2 Stunden wird jetzt die Entscheidung fallen, ob man weiter dort bleibt, ob man die Spaziergänge unternimmt, die man vorhat und die Experimente.
Mit Zwischenberichten melden wir uns natürlich wieder in der Rundschau am Mittag und ab 15 Uhr spätestens wird dann wieder hier unser kleines Apollo-Sonderstudio seine laufende Berichterstattung aufnehmen. Für den Augenblick verabschieden sich Horst Eifler, Ruprecht Kurzhock und Haro Zimmer. The Voice of America will return to the air with its worldwide.